Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen in der neuen Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit Alistair Adam Hernandez zum Thema ländliche Resilienz zwischen Buzzword und Erfolgsrezept. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch unseren heutigen Gast vorstellen. Unser heutiger Gast heißt Alistair Adam Hernandez. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Vistra-Institut der Uni Vechta. Seit 2023 forscht dort aktuell im Interreg-Projekt SIRR. Da gibt's, beziehungsweise SIR heißt es wahrscheinlich, Sustainable, Innovative and Resilient Rural Areas. Er hatte schon verschiedene Stationen bei der Akademie für Raumentwicklung der Leibniz-Gemeinschaft inne, an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, dem Landkreis Göttingen und hat sich damit verschiedenen Aspekten der ländlichen Entwicklung beschäftigt. Zum Beispiel Daseinsvorsorge, Gemeinwesensentwicklung oder auch Elektromobilität und erneuerbare Energie. Er ist außerdem im grünen Norden der Insel Teneriffa aufgewachsen, also in einer besonderen ländlichen Region oder vielleicht auch eher suburbanen Region, wenn man möchte. Und er ist in vielen Bereichen der Land- und Regionalentwicklung als Aktionsforscher, Berater und auch Lehrtrainer tätig. Alistair, schön, dass du heute bei uns bist.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Und damit würde ich vorschlagen, steigen wir direkt mal in das heutige Thema ein. Ländliche Resilienz, Resilienz im Dorf und auf dem Land. Also jede Person, die sich, glaube ich, in den letzten Jahren in Deutschland und auf der Welt bewegt hat und nicht unter einem Stein gelebt hat, ist an dem Begriff Resilienz, glaube ich, nicht vorbeigekommen. Also man hört es aus der Wirtschaft, wir müssen resilienter werden, hat zum Beispiel Michael Hüter im letzten Jahr gesagt, der Direktor im Institut der deutschen Wirtschaft mit Blick auf Handelsabkommen mit Indien und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es gibt aus vielen Coaching- und Weiterbildungsorganisationen gibt es Resilienz-Coachings für Führungskräfte, für das Personal. Oder auch aus der Ecke der Nachhaltigkeit. Zum Beispiel war es auch Resilienz, das umweltpolitische Modewort des Jahres 2013, was durch das Time Magazine ausgezeichnet wurde. Und auch im Kontext der ländlichen Räume und der Regionalentwicklung findet der Begriff immer mehr Anwendung. Also genau, wird in mehreren Weiterbildungen quasi beworben, spielt eine größere Rolle, was Förderpolitiken und Politikgestaltung angeht. Und daher wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und drauf schauen, was verbirgt sich da eigentlich dahinter? Wie können wir das Konzept nutzen, um vielleicht Wandel und Anpassungsprozesse in ländlichen Räumen zu verstehen? Und sollte man das vielleicht auch ein bisschen kritisch hinterfragen? Oder genau, wie blickt man da vielleicht auch mal kritisch auf das ganze Thema? Aber bevor wir zu diesen großen Fragen kommen, wollen wir erstmal von vorne anfangen. Nämlich mit der Frage, die du dir auch am Anfang deiner Dissertation gestellt hast, die ich da nämlich rausgezogen habe. Warum schaffen es denn manche Dorfgemeinschaften, unter widrigen Umständen zu gedeihen, während andere eher passiv und abwartend agieren und eben Wandlungsprozesse eher passiv quasi erleben, als diese aktiv zu gestalten? Und was hat Resilienz vielleicht damit zu tun?
Ja, das Warum hat natürlich viele Antworten. Im Endeffekt ist es ein Phänomen, was vielen in der Dorflandentwicklung begegnet. Man kennt oder man arbeitet in einem Kontext, in einem Raum und bestimmte Dörfer stechen hervor, weil sie sich lebendig anfühlen. Die sind dynamisch, da passieren interessante Veranstaltungen oder das sind die, die mehr Fördergelder abgreifen oder man geht einfach gerne hin zu deren Festen und Kulturveranstaltungen. Und es stellt sich die Frage, wieso dieses Dorf ja und das Nachbardorf vielleicht eher weniger, weil sie praktisch dieselben räumlichen Bedingungen haben. Eventuell sind die Lebensbiografien und die Diversität der Menschen dort vielleicht leicht ähnlich und natürlich mit ihren kleinen Unterschieden. Aber wieso das eine Dorf und das andere nicht oder weniger? Und das war die Frage, die mich motiviert hatte, nach dem Praxiseinstieg in der Regionalentwicklung, nach dem Studium, das einfach zu beobachten und direkt im Gespräch mit DorfbewohnerInnen zu hören, ja, bei uns sind die Menschen anders oder wir regeln Dinge anders. Das war mir immer ein bisschen zufriedenstellend oder zu wenig. Und dann dachte ich, Mensch, das ist doch eine Idee, sich forschungsmäßig damit auseinanderzusetzen. Und daraus entstand einfach die Idee der Dissertation. Und die europäische, internationale Perspektive hat ein bisschen was mit meiner Biografie zu tun, dass ich einfach die Sprachen spreche und auch sehr viel im Vergleich gelernt werden kann.
Und wie würdest du jetzt heute auf die Frage blicken, wenn du die heute beantworten müsstest, nach der Arbeit und nach der Forschung, nachdem du dich damit so viele Jahre schon auseinandergesetzt hast? Also was würdest du sagen? Warum schaffen das diese Dörfer, wo man gerne hingeht?
Also es bleibt weiterhin multifaktoriell und es gibt nicht immer dieselbe Antwort auf diese Frage, aber man kommt immer wieder aus meiner Sicht zu einem Aspekt, und das ist vielleicht die Selbstorganisationsfähigkeit der Dörfer. Natürlich forschte ich und forsche weiterhin in einem Kontext, der oft von peripheren ländlichen Räumen geprägt ist. Also dort, wo Rahmenbedingungen eben schwierig sind, weil wirtschaftliche Dynamik, sozioökonomische Indikatoren nicht die besten sind. Und dann, weil eben nicht die große Unternehmensansiedlung das Problem löst, weil eben nicht die Verwaltung das Problem löst, es auf eine andere Antwort ankommt, nämlich auf vielleicht eine gute Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, die noch da ist und die gewillt ist, und die Selbstorganisationsfähigkeit in den Dörfern, die sich dann in etwas, was dann aus der Arbeit, aus der damaligen Forschung für mich sehr wichtig geworden ist, nämlich wie Selbstorganisationsfähigkeit in tatsächlich ja handlungsfähige Rechtsformen sich ja gießen lässt. Und ja, das sind dann eben Organisationsstrukturen, die es dann das kann in jedem gesellschaftlichen Kontext ja stattfinden, aber im Kontext von Dorf haben wir es im deutschen Kontext vielleicht mit Dorfvereinen oder vielleicht genossenschaftliche Strukturen, die eben die Dinge regeln, die per se durch Marktversagen, durch schwierigere Gewinnmargen oder sonstige Aspekte, weil eben keine Daseinsvorsorge vernünftig stattfindet, geregelt wird.
Und das Stichwort Selbstorganisationsfähigkeit, was für Eigenschaften beinhaltet das denn so ein Stück weit? Also was fällt da drunter, was quasi so eine Fähigkeit ausmacht?
Ja, also mein ganzes Forschen und Tun mündete in einen Versuch, das mit einem Konzept oder mit einem Modell zu versehen. Und für mich war ein Dreiklang wichtig, oder sage ich mal, die drei Bereiche sind einerseits, also Bereich 1 wäre quasi zwischenmenschliche Aspekte des Lebens im Dorf, also Mensch zu Mensch. Und da gibt es ja verschiedene Dinge, die ich gleich vielleicht erläutern kann. Ein zweiter Aspekt hat ein bisschen was mit der Einbettung dieses Ortes, dieses Dorfes im Mehrebenensystem des Staates, den Fähigkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, vielleicht Verwaltungspersonal, aber auch Führungspersönlichkeiten, Leadership, Führungsfiguren, die nicht unbedingt in der Verwaltung oder als BürgermeisterInnen verortet sein müssen. Und dann ein dritter Bereich, der, sage ich mal, diese Software und diese Hardware kombiniert und Lösungen produziert. Also die zukunftsfähige, die resiliente Lösungen, die man braucht, wenn das Zwischenmenschliche stimmt, wenn das Governance-Konstrukt stimmt, das die gemeinsame Wünsche artikulieren lässt, dann können zukunftsorientierte Projekte umgesetzt werden. Auch natürlich mit ein bisschen Glück, auch natürlich mit Geld, auch natürlich mit den richtigen Kompetenzen und Reflexionsfähigkeit. Aber dieser Dreiklang ist für mich so ein bisschen, wie ich das versucht habe, zu konzeptualisieren. Und wenn du Lust hast, können wir da ein bisschen genauer reinschauen in Aspekte wie Sozialkapital, was auch ein weiteres Buzzword ist, wie Resilienz etc.
Das würde mich absolut interessieren. Da waren nämlich schon viele spannende Fachbegriffe dabei, die du gerade fallen gelassen hast in den letzten 4 Minuten. Aber wie würdest du das denn mal greifbar machen? Also wenn wir mal ein Bild zeichnen, wir sind ja ein Podcast, die Leute hören uns nur, die sehen uns nicht. Und was würdest du denn da für ein Beispiel rausgreifen, aus welchem Dorf oder aus welchem Forschungsprojekt von dir, was das Ganze gut veranschaulicht vielleicht?
Ich kann gerne 2 Beispiele bringen. Ein Beispiel, ein Dorf, was ich schon seit 2018 verfolge und mit denen ich viel Beziehung aufgebaut habe, auch im Nachhinein, in Großbritannien. Das ist der Ort Wooler, hat um die 2000 Einwohner. Es hat für den Raum, wo es ist, aus deutscher Perspektive eventuell einen Charakter von ländlicher Kleinstadt, aber es ist weiterhin sehr viel dörflich an der Baukultur, an der Interaktionsart der Menschen etc. Und dieser Ort bietet eine sehr interessante Antwort, unter anderem auf das Thema Wohnraummangel oder Wohnraumkrise. Das ist etwas, was jetzt in diesem Jahr im Zukunftsforum ländlicher Entwicklung in Berlin überall Thema war. Und ja, ich hatte ja vorhin gesagt, Selbstorganisationsfähigkeit hat auch was mit Organisationsformen, auch mal Rechtsformen. Und in diesem Ort gibt es seit mehreren Jahrzehnten, und das ist wieder so ein Thema mit Resilienz, es ist einfacher zurückzuschauen und es muss über mehrere Jahrzehnte auch Dinge nachvollzogen werden. Das ist ein bisschen schwierig. Über mehrere Jahrzehnte haben Sie eine Organisationsform im Ort, was nicht unbedingt ein Äquivalent hier in Deutschland hat. Ist so ein bisschen ein Zwitter zwischen einer Stiftung und einem Verein. Stiftung, weil es ein relativ großes Vermögen mittlerweile verwaltet, und Verein, weil es eine Mitgliederversammlung hat mit mehreren hunderten Bürgern aus dem Ort und auch einen Vorstand, was sich immer wieder von Ehrenamtlichen bestücken lässt. Und die haben mittlerweile über 15 Wohneinheiten in diesem Ort. Sie haben auch mehrere kommerzielle Einheiten, das heißt, es hat eine kleine Hauptstraße mit Läden, mit einem Fleischer, mit einem Süßigkeitsladen, mit einer Post etc. Und viele von diesen Läden gehören dieser Stiftung, die mehr oder weniger das Gemeinwohl, Stiftung, das heißt Community Land Trust oder Community Development Trust. Und die verfügen über dieses Eigentum, verwalten es, können natürlich anders und auch sozial auf Problematiken ihrer Mieter eingehen und sorgen dafür, dass Dinge, die im freien Markt in ihrem Ort nicht funktionieren würden, zustande kommen. Es erfordert natürlich viel mehr Personaleinsatz, nämlich den richtigen Mieter zu finden oder die Mieter, die da sind, dann auf dem Sprung zu helfen, die zu qualifizieren, Fördermittel zu finden, um Dinge zu renovieren etc. pp. Aber die haben natürlich ein Riesenthema, nämlich ältere Menschen ziehen in das etwas größere Ruhler. Sehr gut gelöst, weil sie einen großen Teil ihres Bestandes als barrierearm oder barrierefrei gestaltet haben. Und das sage ich dir, kein Konzern oder nicht mal eine öffentliche Wohnbaugesellschaft würde in diesen Ort reingehen und da investieren. Also es wird vor Ort gelöst, es hat viel Selbstorganisation und Befähigung gebraucht, aber es ist eine funktionierende Lösung für Wohnraumversorgung. Unter anderem, weil aus diesen Einnahmen werden natürlich auch Personal finanziert und viele andere Dinge werden ermöglicht. Ich komme jetzt auf ein weiteres Beispiel, was aus einer ganz anderen Ecke, nämlich eine Gemeinde in Schweden, die zurzeit die Konsortialführerschaft in dem Projekt, was ich zurzeit am Fistra mache. Das ist ein Projekt, was nicht unbedingt auf Dörfer guckt, aber schon auf die, ja, auf die Resilienz, man könnte sagen, auf die Transformationsfähigkeit, also ein Verständnis von Resilienz, was nicht auf die Erhaltung des Status quo hinausgeht, sondern auf die Schaffung des Neuen und des Nachhaltigen in Zukunft. Und da haben wir ein sehr, sehr interessantes Beispiel der Unternehmenskooperation und der nachhaltigen Gewerbegebiete. Es ist eine Gemeinde, die einen Hafen hat, wo ein sehr hoher Anteil an dem Fisch, was in Schweden gelandet wird, dahin kommt. Es wird aber auch sehr viel Fisch aus Norwegen dahin gebracht. Und es gibt 3, 4, bald 5 fischverarbeitende Betriebe. Und diese Betriebe haben einen sogenannten Symbiosenetzwerk gegründet. Und die sind miteinander verbunden für die Stromproduktion, für die Abwärmenutzung, für das Müllrecycling, für die Nutzung, Nachnutzung von Fischernetzen. Also die haben über viele Jahre sich so voneinander und nicht vom globalen Markt abhängig gemacht, dass sie zum Beispiel in der Corona-Krise ziemlich relaxed ihre Betriebe weiterführen konnten. Und das befindet sich weiterhin, also diese Gemeinde nördlich von Göteborg, für, sage ich mal, die deutsche Hörerschaft an der Küste, auch ein sehr, sehr touristischer Standort, ist eingebettet in vielen anderen Problematiken, ne? Wie zum Beispiel das Thema Menschen mit mehrfachen Haushalten. Also man hat eine Sommerresidenz dort und steht im Winter leer. Und das bedeutet, dass Einheimische sich immer weniger den Wohnraum dort leisten können, etc. pp. Ne? Also ja, weiterhin, immer wenn wir von Resilienz sprechen, ist es auch ein bisschen eine Fokusfrage. Ne? Wir schauen auf etwas und versuchen es auseinanderzunehmen, aber per se etwas resilient zu benennen, ist auch manchmal ein bisschen nutzlos, weil es hat ja auch ein bisschen was mit Zeit, ne? Über welche Zeit oder vielleicht im Vergleich können wir sagen, ist dieser Ort, dieses Dorf mehr oder weniger resilient als das andere. Aber die Momentaufnahme ist oft ein bisschen nutzlos, weil wir nicht wissen, welche Herausforderungen, welche Schocks, welche Problematiken in Zukunft entstehen.
Demnach könnte man quasi Resilienz auch so ein Stück weit als Anpassungsfähigkeit an diese globalen Krisen wahrscheinlich, oder nicht Krisen unbedingt, aber einfach auch globale Entwicklungen, also sei es jetzt hier ökonomische Restrukturierung oder demografischer Wandel. In dem Fall, wenn man jetzt hier bei dem Fallbeispiel aus England bleibt, was du genannt hast, vielleicht könnte man das so umformulieren. Also
es ist eine der Verständnisse, ja. Es gibt mehrere davon. Ich weiß nicht, ob du diese Route nehmen möchtest.
Gerne. Lass uns doch auf diese Route einbiegen, Alistair. Welche weiteren Verständnisse gibt es denn da rund um dieses Konzept, also abgesehen von dem Thema Anpassungsfähigkeit?
Ja, also klar, Resilienz, es wird einfach sehr gerne genutzt. Es ist ein Buzzword, weil er eben einfach gut passt zu verschiedensten Situationen. Also grob gesagt, Resilienz ist ein Konzept, was versucht zu erklären, wie ein System mit Wandel umgeht, ja, taucht sehr oft in der Unterhaltung auf, wenn wir auch diesen Wandel negativ konnotieren und sagen, oh, eine Herausforderung, ein Problem. Und der Alltag ist ja von solchen Situationen ja geprägt und geplagt. Von daher kein Wunder, dass er so populär weiterhin ist. Also in den 2010er Jahren ist er in der Regionalentwicklung aufgeploppt. Er ist in der Zeit, wo ich meine Forschung angefangen habe, das ist 2017, 18. Und danach sind Covid, Hochwasserkatastrophe in der Eifel zum Beispiel, das Thema Geopolitik, Kriege, also ja. Und auch der Wandel beschleunigt sich, ne? Und deswegen ist er in aller Munde, ne? Weiterhin. Ja, wir sprachen von den Verständnissen von Resilienz. Also Resilienz ist ein super attraktives Konzept oder ein anregendes Konzept, weil er überall hinpasst. Und er passt überall hin, weil er einen Widerspruch in sich trägt. Oder er ist in der Lage, sowohl zu meinen, zu bedeuten, dass sich gar nichts ändert, ne? Also Robustheit. Ein Dorf ist mit allen möglichen Schwierigkeiten konfrontiert, aber da als gallisches Dorf überlebt es. Er merkt nichts davon, es merkt nichts davon. Bis hin zu ein Dorf, um beim Beispiel zu bleiben, wandelt sich so stark, so radikal, dass er den neuen Anforderungen gewachsen ist, aber nicht mehr erkennbar wie das Dorf, was es einmal war. Das heißt, das ganze Spektrum vom gar keinen Wandel zu totalen Wandel wird von Resilienz und seinen Deutungen abgedeckt. Und natürlich kann er so überall eingesetzt werden. Interessant ist, dass ja je nach Anforderung oder je nach Krise ist ein Verständnis oder das andere vielleicht etwas passender, anwendbar, nützlicher. Wenn wir dieses Thema Robustheit anwenden, ja, kann es tatsächlich sein, dass wir das Thema Naturkatastrophen, ne, oder Hochwasser, ne, wir brauchen unsere Siedlungen so aufzustellen, dass sie nicht davon betroffen sind, dass sie nichts merken. Dann haben wir ein weiteres Verständnis, nämlich die Möglichkeit, wieder zurückzukehren in den Ursprungszustand. Also es gibt einige Flächen in unserer Siedlung, die ruhig mal überschwemmt werden können. Kein Problem. Dann nach einiger Zeit gibt es die Möglichkeit, dass das Wasser ausweicht oder verdampft und nichts Grundlegendes ist davon betroffen, aber wir kehren zum Ursprungszustand. Und diese zwei erste Deutungen der Robustheit oder der Fähigkeit zurückzuspringen zum Ursprungszustand ist das einfache Verständnis von Resilienz. Dann gibt es andere zwei weitere Verständnisse, die viel mehr Bewegung ins Bild bringen oder mehr Dynamik. Und das hat mit Anpassungsfähigkeit, wie du gerade gesagt hast. Also diese Siedlung wird baulich und wird von der Vegetation oder wird von der Organisationsstrukturen der Menschen, keine Ahnung, der Zivilschutz, Rotes Kreuz, I don't know, die Akteure vor Ort sind so neu aufgestellt, dass sie viel besser dafür sorgen können, dass die Menschen, die im Überschwemmungsgebiet wohnen, schon mit mehreren Stunden gewarnt werden können von diesem Problem. Okay. Das System hat sich angepasst, aber es ist immer noch so erkennbar, wie es ist. Und jetzt bringen wir ein abgefahrenes Beispiel, was mir gerade einfällt. Das Dorf stellen wir komplett auf Stelzen, ja? Dann haben wir das Dorf transformiert. Also da haben wir so viel Radikalität in der Veränderung, dass es nicht mehr das ist, was ursprünglich war. Und all diese Geschichten kann man unter dem Reiter Resilienz stellen. Das ist so ein bisschen attraktiv einerseits, aber sicherlich gefährlich, weil es viele Widersprüche und auch Verwechslungs- oder Verwirrungsgefahr mit sich bringt. Ich spreche zu viel, Luis.
Nee, das ist alles gut, das ist optimal. Das Thema Stelzen und Dörfer auf Stelzen. In der Bodensee-Ecke gibt es ja auch einige Beispiele im Mittelalter, die das so gehandhabt hatten und auch im globalen Süden, teilweise genau in den Inselstaaten im Pazifik wird es auch so gehandhabt. Ja. Deswegen, ja, spannender Hinweis, aber nochmal, also spannend, das mal anhand von so einem konkreten Fallbeispiel durchzudeklinieren, welche genaue Stufen der Resilienz und Arten es da quasi auch gibt.
Du kannst es ja auch weiterspinnen und denken, okay, wenn wir, ich sagte vorhin, Resilienz ist auch eine Frage von Fokus. Wir fokussieren gerade auf dieses Dorf. Aber wir haben auch etwas um das Dorf. Wir haben eine Region, wir haben auch politische, administrative Konstrukte, wir haben Diskurse in der Gesellschaft. Also ist die Ebene der Herausforderungen oder die Lösung dieser Herausforderungen die Ebene des Dorfes? Nicht, eventuell nicht, weil, okay, dass diese Überschwemmungen stattfinden, hängen mit Klimawandel zusammen. Und Klimawandel wird ja von menschlichen Handlungen und Entscheidungen provoziert. Okay, dann da haben wir auch so mehrere Ebenen, an denen wir anknüpfen können.
Absolut, das ist ja total abhängig von der Herausforderung, die es zu, der es zu begegnen gilt, auf welcher Handlungsebene man die quasi anpackt. Also da bin ich komplett bei dir. Wir hatten gerade schon auch über das Thema Sprache gesprochen und das Thema Buzzword. Und hier würde ich ganz gerne mal die Brücke schlagen zu unserer kleinen Tradition, nämlich dem Lieblingsdialektwort oder Lieblingsdialektspruch aus der eigenen Region. Da hatte ich dich ja im Vorfeld schon vorgewarnt. Ich bin sehr gespannt, was du uns mitbringst. Deswegen, da würde ich einmal dir den Ball zuwerfen. Was hast du denn für uns in petto, Alistair?
In dem Fall kein deutsches Wort. Ich hoffe, das wird trotzdem akzeptiert. Bestimmt.
Absolut.
Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht. Also tatsächlich, ich komme aus den Kanarischen Inseln und da wird nicht nur mit einem gewissen Akzent gesprochen, sondern auch viel Dialekt. Und dieser Dialekt ist absolut multikulturell geprägt. Es hat portugiesische, englische, spanische und auch noch Amazigh-Einflüsse. Das ist ein Volk, was vom Norden Afrika darüber gesiedelt ist vor hunderten von Jahren. Also wir haben echt sehr viel zu bieten an Worten, aber ich habe etwas gesucht, was mit Ländlichkeit zu tun hat und habe das Äquivalent im Deutschen zu Dorffest oder Volksfest. Und das geht so. Tenderete. Vamos a organizar un tenderete.
Sehr schön. Ich bin nicht sicher, ob ich es wiederholen soll und mich damit in der Aussprache blamieren.
Musst du nicht.
Tenderete.
Ja, sehr gut. Genau. Es ist mehr oder weniger eine Ableitung von dem Verb tender, also man hängt etwas auf und in dem Fall bezieht sich das auf das Aufhängen oder Aufstellen von einem Stand, wo Musik oder Essen und Essen und Beschäftigung für das Volksfest. Also wenn man etwas aufstellt, dann geht das Volksfest los. Und witzigerweise ist das der Name Tenderete von der längst laufenden Folklore-Sendung auf dem spanischen Staatsfernsehen, was immer kanarischen Folklore zeigt.
Ja, ich würde direkt mal bei dem Thema nochmal bleiben, nämlich dem Multikulturellen. Du hast ja genau in Deutschland geforscht, in England und in Spanien rund um das Thema Resilienz in Dörfern und gerade eben in solchen, wo es eben besonders irgendwie gut funktioniert hatte oder die besonders anpassungsfähig waren. Was hast du denn da, also du warst ja auch, wie ich das verstanden hatte, immer relativ lange auch vor Ort, hast dort auch über einen längeren Zeitraum gelebt.
Ja.
Hast du da länderspezifische Unterschiede wahrgenommen rund um das Konzept? Also wie hast du das beobachtet?
Unterschiede fragst du, ne?
Oder auch Gemeinsamkeiten, also gemeinsam.
Ja, beides, ja. Also kann ja auf beide eingehen. Also gemeinsam haben alle ein gewisses Vakuum. Also sind eher Orte, die sich mehr oder weniger von der Verwaltung, vom Staat vielleicht in Stich gelassen, hört sich ein bisschen zu stark, aber dass sie auf jeden Fall nicht im Fokus und nicht gut betüdelt werden, sondern dass sie etwas tun müssen, um sich hervorzuheben, um wahrgenommen zu werden und um sich auch eine Existenz zu sichern. Und wir haben sehr bergige Region in Spanien, die ja, schwer erreichbar ist. Und das war für mich schon eine besondere Erfahrung, 3 Monate in so einer Region zu leben. Ich komme ja aus den Kanaren, da komme ich aus einer sehr ländlichen Gegend, aber man ist ja in 20 Minuten auch im Ballungszentrum. Und diese Entfernungen, stundenlang Auto fahren zu müssen, weil es fahren ja eh keine Busse, oder mit dem Mountainbike loszulegen und nur Tiere auf einer 4-Stunden-Tour zu treffen, ist schon was Besonderes gewesen. Ja, diese Region mit einer wahnsinnigen Geschichte der Selbstorganisation hat, könnte man so sagen, Albarracín, die Sierra de Albarracín, die haben historisch alles quasi auf die Handlungsfähigkeit der Gemeinden gesetzt. Und ich spreche von Jahrhunderten. Also sehr starke Gemeinden, die bis in die 70er Jahren alles gestemmt haben, wunderbare Einkommen von Holz, von Viehzucht etc. generiert haben. Und das hat zum Beispiel die unternehmerische Initiative der Menschen, ne, der Bürgerschaft geschwächt, könnte man sagen. Ne? Und heutzutage, immer noch Jahrzehnte trotzdem nach den großen Umbrüchen, nach dem Beitritt der EU, merkt man, dass es immer noch sehr schnell im Gespräch dazu kommt, so, ah, die Gemeinde macht ja nichts, die Gemeindeverwaltung. Und da gibt es Gemeindeverwaltungen für Orte, die 100 Leute haben. Ist ja wirklich wahnsinnig. Das Verwaltungspersonal wird geteilt zwischen den Gemeinden. Und diese sozialunternehmerische, gemeinschaftsunternehmerische Ansätze scheitern oft, weil sich kommunale Kleinfürste sich bekämpfen und nicht gemeinsame Sache machen wollen oder weil eben einfach nicht diese Handlungsübersprung, wie man so sagt, kommt und sagt, ja okay, lass es mal selber machen. Wir kriegen das organisiert und das ist echt schwierig für die Akteure, die da ein bisschen anders sensibilisiert sind, weil sie nicht in der kritischen Masse vorhanden sind. Ich kann dir jetzt ein bisschen was aus dem englischen, nordenglischen Beispiel erzählen, also eine ganz andere Tradition. Historisch gesehen, die Grenzregion zwischen Schottland und England heutzutage hat jahrhundertelang das Königreich gewechselt, sage ich mal. Die Eigentümer haben immer gewechselt, das heißt, die Menschen vor Ort haben sich daran gewöhnt, dass da nichts sicher ist. Da müssen sie Dinge selber regeln. Und es geht ja nicht darum zu verehren, dass man immer alles selber regeln muss. Ne? Es gibt ja auch politische Kämpfe zu führen, damit Dinge auf der richtigen Ebene geführt werden etc. Aber es ist natürlich schon von Vorteil, wenn eine trainierte Mentalität und Handlungsfähigkeit so als Gemeinschaft vorhanden ist. Weil dann, wenn eine Chance sich ergibt, dann wird sie auch ergriffen. Oder sie wird erkannt, sie wird ergriffen und dann entstehen so Dinge wie dieses Community Development Trust oder Land Trust und lebendige kulturelle, soziale Szene im Ort etc. Da könnte man auch auf ein Thema, was immer wieder aufploppt in der Dorflandentwicklung, nämlich die Rolle von Zugezogenen, Zugewanderten oder Rückkehrer. Ne?
Das würde mich direkt mal interessieren, weil du ja auch Aktionsforscher bist. Also nur um das nochmal kurz abzubinden, die letzte Ausführung. Also total interessant, dass sich solche Kulturen der irgendwie Selbstorganisation oder vielleicht auch irgendwie ausruhen auf so kommunalen Initiativen oder kommunalem Aktionismus, dass sich das halt auch so in die Gegenwart dann einfach fortschreibt. Also total interessant. Du hast ja auch in den Orten dann immer jeweils gelebt und du hattest es vorhin auch schon angesprochen, dass auch gerade diese Fähigkeit, Brücken zu bauen zwischen der Gemeinde in quasi höhere Governance-Strukturen, in andere Netzwerke, dass das auch entscheidend sein kann.
Ja, man könnte sagen, Linking Capital in dieser Sozialkapitalsdebatte, ja.
Was ist das für ein Begriff? Kannst du den einmal erklären? Linking Social Capital?
Also, was du beschreibst, ist die Vernetzung und die Verbindungen von einzelnen Menschen, aber auch Strukturen auf verschiedenen Ebenen. Also sagen wir mal, wir haben eine Gemeindeverwaltung und der eine Ratsmitglied, die eine, egal, hat eben ein Verwandten oder hat gemeinsam eine Ausbildung mit irgendjemandem gemacht, was an der richtigen Stelle in der Landesregierung gerade arbeitet. Und die haben privat miteinander zu tun. Es muss nicht unbedingt privat sein, aber es gibt eine Verbindung und es gibt einen Transfer von Wissen, von Ressourcen zwischen verschiedenen Ebenen. Also der Ort schlägt Brücken, die dem Ort was bringen, nach außen. Da geht es um Linking Capital tatsächlich. Und das ist eins der Funktionen des Sozialkapital, so wie ein bestimmter Wissenschaftler das so konzeptualisiert hat. Ja. Man kann es auch anders verstehen. Aber
Und wenn man dann quasi da als Forscher reingeht in solche Orte, bringt man dann auch seine eigenen Netzwerke ein oder also das Thema Aktionsforschung? Also wie verstehst du da deine Rolle zum Beispiel, wenn es gerade um solche Resilienzfragen geht dann vor Ort? Also,
also eine wichtige Komponente ist natürlich, dass man nicht, wie soll ich sagen, extraktive Forschung betreibt. Das heißt, man geht dahin, befragt ein paar Leute, haut wieder ab und man hört nie wieder von denen. Mir war schon immer wichtig, dass ein gemeinsamer Lernprozess da stattfindet. Das heißt, ich habe mir immer Mühe gemacht in den 3 Monaten, die ich in den Orten gelebt habe, dass ich schon vorläufige Ergebnisse von dem, was ich gemacht habe, als Workshop, also als Vorstellung für alle, die Lust hatten, gezeigt werden und dass daraus auch eine gewisse Beteiligungsdynamik entsteht, dass sie auch was dazu sagen können, dass vielleicht etwas in Gang gesetzt werden kann. Und ich habe immer mit all dem, was möglich war, kooperiert. Also es gab mal, ja, der 9. März, Frauentag, gab es den Workshop zu dem Thema und die wollten irgendwas von mir hören, dann bin ich hingegangen, habe was vorgestellt, diskutiert oder in verschiedenen Radiosendungen, wo sie mich gefragt haben, was auch immer. Also das ist halt möglichst ein Geben und Nehmen. Und zum Beispiel die Studie, die ich für meine Dissertation geführt habe, zu einem Ort habe ich in Albarracín für die gesamte Region durchgeführt. Ich habe in allen Dörfern eigentlich die Befragung durchgeführt, weil ihnen das interessiert hat. Ja? Also das ist eine Komponente von Aktionsforschung. Eine weitere ist, dass man natürlich versteht, dass man Teil des Untersuchungssubjektes wird. Das heißt, die reine Präsenz im Ort bringt einem etwas oder kann auch was verändern in der Untersuchung. Und es kann ja auch positiv oder negativ, ich hoffe, dass es überwiegend positiv gelaufen ist. Also ich konnte in Kneipen mit meinen verschiedenen unterschiedlichsten Vermieter Dinge besprechen und mir da ein gewisses Standing arbeiten. Also stell dir vor, ne, mein deutsches Kennzeichen vom Auto mitten im spanischen Dorf, was ist das da für eine? Bis sie verstanden haben, was ich dann mache und mit wem ich also arbeite. Ne? Man kriegt auch eine gewisse Legitimation übertragen von anderen Leuten. Ne? Mit wem arbeitet er zusammen? Wer ist sein Vermieter? Nimmt man den ernst? Möchte man mit dem sprechen? Das ist da ganz spannend, ne, in dieser Aktionsforschung. Und ja, es soll auch aus dem, was gemacht wird, was Weiteres entstehen. Und da kann man natürlich, wenn man keine langfristige Beziehung zu deinem Forschungssubjekt in dem Fall aufbaut, ist schwierig. Aber das ist mir auf jeden Fall sehr gut gelungen mit dem englischen Dorf zum Beispiel.
Ja, das schafft da irgendwie auch so ein Stück weit Augenhöhe und irgendwie erkennt so ein bisschen das Spannungsverhältnis wahrscheinlich auch einfach an, indem man sich da als Forscher irgendwie auch bewegt, dass man nicht nur Ressourcen quasi rauszieht aus irgendwie Leuten, die wahrscheinlich schon mehrfach ehrenamtlich engagiert sind, sondern dass man eben auch von dem Wissen, was man irgendwie generiert, dann irgendwie zurückgibt, aber das dann auch irgendwie nochmal prüft, dann auch wahrscheinlich mit den Sachen, die man für sich selbst irgendwie rausgezogen hat.
Ja, also Feedback schleifen, ernst nehmen, also wenn man einfach nur eine Umfrage macht und erntet die Ergebnisse, dann erfährt man nie, dass die Hälfte der Fragen völlig falsch, schwierig formuliert waren oder was auch immer. Ja, muss man dann halt dafür sorgen, dass das besser wird.
Absolut. Genau. Rund um das Thema Resilienz hatten wir im Vorgespräch ja schon so ein bisschen das Thema, dass du so ein bisschen kritisch auch da drauf geblickt hast, beziehungsweise dich irgendwie das auch, hatte ich den Eindruck, fast schon so ein bisschen nervt, da wieder irgendwie drüber zu sprechen, weil es halt schon dich halt auch so lange begleitet wahrscheinlich. Wie hat sich denn jetzt dein Blick so auf das ganze Konzept auch in den letzten Jahren verändert? Weil so ein bisschen, seitdem du quasi auch angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, vor 8 oder 10 Jahren war das ja, sind ja eigentlich erst viele der richtigen, ich sag mal, richtige Krisen. Ich glaube, es gibt ja keine.
Guter Hinweis.
Wirklich. Genau. Viele Dinge, viele Wandlungsprozesse erst in Gang getreten. Also ich sag mal, Covid, demografischer Wandel gab es natürlich auch schon länger, aber auch das Thema Nachhaltigkeit oder Transformation.
Absolut, ja.
Also viele Sachen sind natürlich auch vorher schon passiert, aber es war natürlich irgendwie trotzdem ein Ballungszeitraum. Und wie hat der denn vielleicht deinen Blick darauf und auf das Konzept für dich verändert?
Ja, also ich habe auch mehrere Jahre behauptet, dass die Verständnisse von Resilienz, die mir am interessantesten, emanzipatorischsten vorkommen, sind die reflexive Verständnisse, das heißt die Anpassungsfähigkeit, die Transformationsfähigkeit, verstanden als Resilienz, weil es immer besser sein wird, Prävention zu betreiben. Es ist zukunftsgerichtet. Was tun wir heute? Wie stellen wir uns heute auf, damit Herausforderungen in Zukunft nicht eintreten? Ne? Mhm. Und klar, wir haben es in den letzten Jahren mit diesen Krisen zu tun gehabt. Die waren auf einmal da und die heben dann wiederum hervor, dass die Verständnisse des Vorbereitetseins, des wieder auf den Ursprungszustand zurückzukehren, auch nicht umsonst da sind. Wieder ein Verweis auf dem Zukunftsforum, wo wir gemeinsam waren. Da hat jemand, glaube ich, aus dem Landkreis Leer, aus der Regionalplanung sehr interessant dargelegt, dass sie ein Projekt zur Resilienz machen und sich anschauen, wie sind kritische Infrastrukturen im Boden verbaut, zum Beispiel, alle nebeneinander. Oder wie kann ein Strom, Gas, sonstige Versorgungssystem modular aufrechterhalten werden, wenn an einer Stelle einen Angriff gibt oder was auch immer passiert, ne? Und das sind natürlich völlig legitime Verständnisse von Resilienz, die Aufmerksamkeit erfordern. Und das hat mir auch ein bisschen auf jeden Fall zum Hinterfragen motiviert.
Ja, ich würde einmal so ein bisschen auf unseren Abschlussblock überleiten.
Gerne.
Genau, wir haben ja hier auch eine zweite kleine Tradition, nämlich unser Landü-Ei, in dem wir mit unseren Gästen und Gästinnen immer auf verschiedene überraschende Fakten, Beobachtungen, Geschichten blicken, die sie in letzter Zeit mit dem Thema ländliche Räume und ländliche Entwicklung hatten, beobachtet haben. Was hast du uns denn für ein Landü-Ei mitgebracht, das wir auspacken können?
Ich habe ein bisschen Eigenwerbung von der Andreas Hermes Akademie mitgebracht, wenn mir das gestattet ist. Ich habe in Vorbereitung einfach auf das Gespräch mal über die letzten Landaussichten-Folgen geguckt und dabei ist mir was ganz anderes aufgefallen, nämlich eine Nachricht zum sogenannten Vielfaltsbarometer von der Robert-Bosch-Stiftung. Und das hat mich tatsächlich überrascht, dass daraus zu lesen ist, die Vielfalt im Dorf oder auf dem Land und in der Stadt verhält sich gar nicht so unterschiedlich, auch nicht die Wahrnehmung davon. Und das hat mich nicht nur gefreut, sondern auch ein bisschen Bestätigung gegeben. Ich glaube, es gibt trotzdem einen Unterschied, ne, bei Vielfalt. Ne, man muss auch erstmal bestimmen, Vielfalt von was, aber es war auch ein bisschen, ne, auf die Vielfalt von Menschen und ihren Lebensbiografien etc. bezogen. Man konnte auch sagen, ne, Vielfalt von natürlichen Ressourcen oder whatever. Aber das ist auch eine wichtige Eigenschaft in meinem Resilienzmodell, aber auch in anderen, nämlich, dass Vielfalt vorhanden und auch also sein muss und auch noch genutzt werden sollte als Quelle für Ressourcen, für Veränderung. Wir können das überall an verschiedenen Stellen sehen, zum Beispiel, dass wir vorhin von den Rückkehrern oder Zugezogenen, ne? Also eine Vielfalt an Lebenserfahrungen und Perspektiven, wenn sie genutzt werden, wenn sie in Wert gesetzt werden, sind eine Riesenressource für eine ländliche Gemeinschaft. Oder kann man auch sagen, das ist einfach eine Quelle von Möglichkeiten, wenn man diese Vielfalt realisiert. Es ist natürlich auch negativ konnotiert oder man könnte es auch als Herausforderung sehen, weil eine große Vielfalt auch Ansatzpunkte für Konflikte, für Meinungsverschiedenheiten oder was auch immer. Aber da haben wir das Glück, dass wir das auch mal lösen können. Wir können auch durch Dialog, durch Empathieförderung etc. diese Vielfalt managen. Aber wenn du keine Vielfalt hast, dann, tut mir leid, hast du ein Todesurteil. Deshalb hochlebe die Vielfalt.
Absolut, das ist doch nochmal eine schöne Brücke zwischen dem Thema Resilienz und genau das Thema, was du auch vorhin angesprochen hast, mit diesen Brückenbauern, Linking Social Capital und genau dem Thema Vielfalt. Genau an der Stelle Verweis und Leseempfehlung des schon gewusst von meiner Kollegin Annelie Knus zu dem Thema.
Ja.
Genau, vielen Dank für die äußere Eigenwerbung, so will ich es vielleicht mal nennen. In diesem Sinne, genau. Vielen Dank, dass du bei Landaussichten zu Gast warst. Danke, dass du uns so ein bisschen in die Welt der Resilienz ländliche Räume mitgenommen hast, um alles, genau wie das in der Praxis aussieht, in verschiedenen Ländern, in Europa, in Spanien, in England und auch in Deutschland. Und ja, dass du uns auch so ein bisschen einen kritischen Blick vielleicht auf das Konzept und ein bisschen differenzierten Blick auf das Konzept vermittelt hast. Deswegen schön, dass du mit dabei warst.
Ja, es war sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch und ich hoffe, dass alle hörenden Menschen etwas mitnehmen konnten und sich nicht gelangweilt haben von meinen Ausführungen zur Resilienz hier.
Da bin ich mir sicher. Genau, dann mach's gut.
Alles klar. Tschüss.